Herzlich willkommen in der Erlösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 9. Dezember 2007. Es ist die zweite Predigt in der Reihe Weihnachten in der Enhuber. Das Thema heute lautet: Für mich nicht oder Warum schweigt Gott? Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Auch alle ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern, dass wir uns jetzt eingestimmt haben, miteinander Gott angebetet haben. Ich möchte auch alle Gäste, es ist eine ganze Reihe Gäste unter uns, auch von meiner Seite ganz herzlich grüßen. Ich wünsche, dass wir einen ganz frohen Gottesdienst gerade erleben und dass auch das, was ich uns in der Predigt weiter sagen möchte, eine wichtige Hilfestellung für euer Leben, für eure Fragen, da wo ihr jetzt gerade seid, sein kann. Meine Frau hatte eine Cousine und einen Cousin ungefähr in unserem Alter, die beide mit 40 starben. In der Pubertät haben sich gesundheitliche Beschwerden eingestellt. Es begann so eine Ärzte-Odyssee und das Ergebnis war, es ist eine im Grunde genommen völlig unerforschte, unheilbare Stoffwechselkrankheit mit äußerst begrenzter Lebenserwartung. Die Eltern haben ihr komplettes Leben umgestellt. Sie gaben die Hoffnung nicht auf und versuchten alles und gingen von Arzt zu Arzt. Und es sah auch kurzzeitig oder eine ganze Zeit so aus, als ließe die Krankheit sich stoppen. Mitte 30 kam dann der Ausstieg aus dem Beruf und die Berentung. Der Aktionsradius verkleinerte sich, ein geistlicher Zerfall bei den uns Gleichaltrigen setzte ein. Und wenn wir sie besuchten, spürten wir die Frage, warum oder warum gerade ich? Irgendwann kapitulierte dann der Körper. Zuerst starb vor ein paar Jahren das Mädchen. Und dann, als im Sommer klar wurde, dass auch bald der Sohn sterben würde, stand die Frage zum Greifen im Raum: Warum lässt Gott das zu? Vor einigen Wochen ist er gestorben und jetzt kommt Weihnachten. Und wer könnte diesen Eltern verdenken, wenn sie sagen, für mich nicht? Zu einer früheren Gemeinde gehörte der Besitzer einer großen VW-Werkstatt. Anfang der 90er Jahre hat er noch einmal richtig investiert und die Geschäfte entwickelten sich gut. Damals war er in einer Bibelwoche zur Gemeinde gekommen, hat sich entschlossen, ganz neu sein Leben anzufangen. Er wollte künftig mit Gott leben, hat wie ein kleines Kind angefangen, die Bibel ernst zu nehmen. Und er war uns allen ein riesiges Vorbild und hat so angefangen, in der Gemeinde Fuß zu fassen. Er war nicht christlich erzogen. Er hat mit 45 gelernt, das Leben noch einmal völlig neu zu beginnen. Eine unglaubliche Begeisterung war ihm abzuspüren. Ende der 90er Jahre begann VW, seine Vertragshändler immer mehr unter einen Druck zu setzen. Ein gnadenloser Konkurrenzkampf unter den Händlern begann. Und plötzlich, ganz unerwartet, kündigten ihm mehrere von seinen wichtigen Kunden. Dann begann die Bank Druck zu machen. Es kamen noch einige familiäre Probleme dazu und es war ein langer, harter Prozess und vor einigen Jahren musste er dann Konkurs anmelden. Das war sehr hart. Wir haben die ganze Zeit, auch noch als ich in München war, oft miteinander geredet und es ging immer wieder um die Frage, warum? Vielleicht hast du in deinem Leben auch Leid erfahren. Du siehst die Weihnachtsdeko, auch unsere Einladungszettel, Weihnachten in der Enhuber. Und innerlich wendest du dich trotzdem ab und denkst, nicht mit mir, ohne mich. Du fragst, warum schweigt Gott? Die Bibel möchte dir Mut machen. Wenn du Leid erfahren hast, bleib bei dieser Warum-Frage nicht stehen. Jesus ermutigt uns, seht auf, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Weil ich Menschen kenne, die tatsächlich über diese bohrenden Warum-Fragen zur Ruhe gefunden haben, von diesen Fragen erlöst wurden durch die Kraft ihres Glaubens, tatsächlich zufrieden fanden, möchte ich heute über dieses Thema nachdenken mit euch. Warum schweigt Gott? Dabei möchte ich euch Gedanken weitergeben, die mir in der eigenen Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung geholfen haben, aber auch, wo ich in der Begleitung von Menschen das Gefühl hatte, diese Gedanken sind wertvoll. Und dazu gehören zunächst einmal einige Aspekte, die ich betiteln möchte: Lerne Gott als deinen Schöpfer zu sehen. Lerne Gott als deinen Schöpfer zu sehen. Manchmal komme ich mir vor als Pastor wie so im Gerichtssaal auf der Anklagebank. Da sitzt Gott und ich bin der Pflichtverteidiger und dann wird alles Mögliche aufgetischt. Und Leute fragen, warum lässt Gott das zu? Wenn doch Gott allmächtig ist, wenn er doch so lieb ist wie sein Ruf, warum gibt es dann diese oder jene Dinge? Und dann fällt das Urteil schuldig. Aber das ist die falsche Fragestellung. Einen Gott, der auf der Anklagebank Platz nimmt, während wir auf dem Richterstuhl sitzen, den gibt es nicht. Wenn Gott Gott ist, dann müssen wir anerkennen, wenn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken auch höher als eure Gedanken. Und der Apostel Paulus sagt, ja lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Schöpfer, warum hast du mich so gemacht? Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er souverän. Er könnte sicher manches erklären, aber anklagen lässt er sich nicht. Warum ist eine falsche Fragestellung? Im Gegenteil, lerne Gott als Schöpfer zu sehen. Im Krankenhaus sollte ich einen Mann Mitte 50 besuchen. Es hieß, er sei schwer krank und man rechne mit seinem baldigen Sterben. Als ich kam, hatte ich das Gefühl, der hat eigentlich sein Schicksal ganz gut in der Hand, irgendwie ganz gut akzeptiert. Er geht ganz tapfer mit dieser schwierigen Realität um. Da meint er, ich habe eine Frage, Herr Pastor, über die muss ich unbedingt mit einem Theologen sprechen. Ich gedacht, jetzt kommt's, jetzt wird er vielleicht doch sich öffnen und mit mir über diese Frage sprechen seines baldigen Todes. Sagt er, gestern im ZDF kam so eine Reportage über das Flüchtlingselend in Pakistan. Ein Flüchtlingslager. Und er schildert ganz detailliert das Elend. Und nun kommt mir die Frage, warum schweigt Gott zu all dem? Im Grunde genommen, meine kleine Krankheit, gemessen an diesem riesigen Elend, ist doch eigentlich völlig unbedeutend. Aber das Elend von Tausenden, das schreit zum Himmel. Ich frage Sie, Herr Pastor, gibt es eine göttliche Weltregierung? Es wurden dann einige längere Gespräche, aber am Ende gelangten wir doch zu dem Punkt, wo er eigentlich hin wollte. Zu sich selber. Er war empört über dieses Flüchtlingselend in Pakistan. Im Grunde genommen war er wegen einer für ihn viel dringlicheren Tatsache empört, nämlich seine schwere tödliche Krankheit. Er hatte Schwierigkeiten, diesen Protest laut auszusprechen und deswegen nützt er den Umweg über Pakistan. Die Frage, warum Gott zum Leid in der Welt schweigt, ist ganz oft, wenn sie gestellt wird, mit der stillen Hoffnung verknüpft, dass wir jetzt nicht beginnen, über die Unbegreiflichkeit Gottes zu spekulieren, sondern anbieten, über die Frage hinter der Frage zu reden, nämlich, warum gerade ich? Wenn das Leben in die Schule nimmt, wen das Leben in die Schule nimmt, dass er lernt, Gott als Schöpfer zu sehen, der braucht Trost und Begleitung und nicht, dass wir anfangen, theologisch zu diskutieren. Jesus war einmal unterwegs und sah einen Menschen, der blind geboren war. Seine Jünger fragten ihn, Meister, wer hat gesündigt, Er oder seine Eltern? Wohl gab es einige Leute, die auf diese Frage eine ziemlich klare Antwort hatten. Nämlich, ein schweres Schicksal ist Strafe Gottes. Und Jesus macht klar, diese Antwort ist falsch. Einen zwingenden Zusammenhang zwischen dem Schicksal eines Menschen und seinem vorherigen Tun, den gibt es nicht. Leid, macht Jesus deutlich, fordert dich eher heraus, Gott als Schöpfer zu sehen. Andere sehen ja das Leid so als ein Erziehungsmittel Gottes. Sie verweisen auf einen Satz von Paulus, der gesagt hat, wir wissen alle, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also auch das Leid, jetzt hab dich mal nicht so und nimm's halt an. Doch ich glaube nicht, dass Paulus diesen Satz gemeint hat, um das Leid in der Welt zu erklären. Gerade Paulus möchte uns ja deutlich machen, dass Gott uns nicht durch die Zwangsjacke Leid zu sich bewegen möchte, wenn er sagt, weißt du nicht, dass Gottes Gnade und Güte dich zur Umkehr treibt? Das heißt, das Gute, das Gott tut, soll uns zu ihm bewegen. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, wir kennen den Sinn, warum Gott dieses oder jenes schwere Schicksal zulässt, nicht. Letztlich versagen alle Theorien. Biblischer Glaube gibt keine schlüssige Antwort auf die Frage nach dem Leid, sondern fordert dich heraus, lerne Gott als deinen Schöpfer zu sehen. Und Jesus zeigt, Gott als Schöpfer in meinem Leid kann ich auf zweierlei Weise sehen. Fast gegensätzliche Weisen sind das. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich noch über etwas anderes reden. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber ich möchte mir heute einmal dafür Zeit nehmen. Zweitens, verstehe Gottes Schweigen als ein Gericht. Verstehe Gottes Schweigen als sein Gericht. Ganz am Anfang der Bibel, da wird von zwei hochkultivierten Städten Sodom und Gomorra erzählt. Diese Leute waren nicht ohne Religion. Sicher gab es auch ein paar Pfarrer. Bei Hochzeiten, bei Taufen, bei Beerdigungen, da hat man Gott schon bemüht. Aber sonst hat man Gott einen guten Mann sein lassen. In Sodom, da wohnte auch der Lot. Lot war ein gläubiger Mensch. Ab und zu mahnt er, irrt euch nicht. So kann man mit Gott nicht umgehen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Don't worry, be happy, Lot, sagten die Leute. Du redest ja wie ein Pastor. Take it easy, alles wird gut. Aber dann kam die Katastrophe. Es kam die Katastrophe. Gott hat zuvor den Lot herausgeholt. Plötzlich fiel Feuer und Schwefel vom Himmel. Vielleicht so wie in den Bombennächten im Zweiten Weltkrieg, als auch hier dieser Kirchsaal zerstört wurde. Ich stelle mir vor, die Leute fahren aus dem Schlaf auf. Sie rennen in die Keller. Es brennt. Es wird glühend heiß wie im Backofen. Einer schreit, wir müssen raus, und alle stürzen raus. Da kommen sie raus und draußen brennt es auch. Sie sitzen in der Falle. Nette, sehr ordentliche Leute. Alle haben ihre Steuern bezahlt, aber alle haben auch so ihre dunklen Punkte, wie auch wir heute. Im Keller wird es immer heißer. Draußen das Verderben, da packt sie das Grauen. Einer ruft, Leute, der Lot hat doch recht gehabt, Gott lebt. Und eine Mutter sagt, dann hilft nur noch beten. Da schreit der Student aus dem dritten Stock, wer kann denn beten? Und plötzlich falten alle die Hände, die sonst nie die Hände falten, und sagen, Herr, erbarm dich doch. Wir haben verkehrt gelebt. Wir haben den Lot nicht ernst genommen. Aber hör doch auf, du bist doch barmherzig, du bist doch unser Vater. Es passiert nichts. Nur das Brausen des Feuers ist zu hören. Da nehmen sie die Hände und ballen sie zu Fäusten und sagen, Mensch Gott, warum lässt du so etwas zu? Es bleibt still. Nur die Feuerbrunst. Sie hören Gott nicht. Ich bin total überzeugt, dass es eine Hölle gibt. Ich bin überzeugt, dass es eine Hölle gibt. Nicht so, dass da irgendwie wie der Teufel am offenen Feuer die Seelen brät. Aber ich denke, es ist die Hölle, wenn du zu Gott rufst und keine Antwort erhältst. Oder zumindest nichts hörst. Ich kann nicht sagen, so oder so ist die Hölle. Ich finde es den größten Quatsch, wenn man dann das Spekulieren anfängt. Aber zwei Dinge, die weiß ich. Erstens, für die Bibel gibt es eine Grenze. Die kann der Mensch, eine Stadt, ein Volk, die kann auch ein Christ oder eine Gemeinde oder Kirche nicht, die können all diese Gruppen überschreiten. Es gibt eine Grenze, die können wir überschreiten. Nämlich die Grenze der Gleichgültigkeit gegen Gott. Und Jesus sagt, wisst ihr, Geduld ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Aber er sagt auch, es gibt eine Grenze von Gottes Geduld. Und dann kommt das Gericht. Zweitens, ich bin Menschen begegnet, da spürte ich etwas von dieser Grenze. Denen kam es eines Tages in den Sinn, jetzt bräuchte ich Gott. Dann haben sie mich angerufen. Und dann wurde erzählt, ja, wir sind zwar lange nicht da gewesen, aber wissen Sie, wir meinen es ganz ernst. Und früher waren wir fest dabei und sowieso. Und ich habe wirklich versucht, mich da zu bemühen und sie zu begleiten. Wir haben gebetet. Aber ich musste sehen, es kommt keine Kommunikation zustande. Wir sind heute sehr schnell dabei zu sagen, die Leute zu beruhigen, auch in den Kirchen, und zu sagen, wer weiß, was die Leute noch alles aufgenommen haben. Das mag ja sein, aber wir müssen auch die Tragik erkennen. Manche Leute sind plötzlich wie verstockt. Zu Jesus kamen einmal Leute und erzählten von einer unglaublichen Katastrophe, die damals vielleicht so schlimm war, wie damals der Tsunami an Weihnachten 2004 oder der 11. September. In der Stadt Siloa war ein Turm eingestürzt und hatte viele Menschen begraben und Menschenleben gekostet. Alles fragte, warum lässt Gott das zu? Und für viele war die Sache ganz klar. Naja, die haben halt Dreck am Stecken. Aber Jesus sagt, so einfach ist das nicht. Auf die Frage, warum, gibt es keine schlüssige Antwort. Es ist eher eine Frage an euch. Hört ihr, wenn Gott euch ruft? Und er sagt zu ihnen, wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch nicht anders ergehen. Wenn ich unser Land ansehe, in seiner Gleichgültigkeit gegen Gottes Wahrheit, dazu gehört auch die soziale Ungerechtigkeit, dann bekomme ich Angst. Aber wie kann ich umkehren? Dazu mein dritter Punkt. Höre Gottes letztes Wort in Jesus. Höre Gottes letztes Wort in Jesus. Ich liebe die Türkei. Was mir dort besonders gefällt, das kann ich dort so richtig ausleben, das ist das Handeln auf dem Basar. Zum Beispiel will ich eine Wasserpfeife. Wollte eine Wasserpfeife. Was ist eine Wasserpfeife wert? Ich weiß es nicht. Ich denke, vielleicht 30 Euro. Dann gucke ich es mir an und den Händler sage so etwas unsicher, meinen Sie, 5 Euro sind genug, da kann ich sowas bekommen? Der Händler ist völlig außer sich und schreit, das kostet 60 Euro. Du kannst sie für 60 Euro haben, aber nur deswegen, weil du ein Schwabe bist und ich beim Daimler gearbeitet habe. Ich sage, also gut, 10 Euro. Er sagt, für 50 kannst du sie mitnehmen. So handeln wir, bis ich sage, okay, 30 Euro und das ist mein letztes Wort. Wenn ich jetzt kein Kasper bin, dann bleibt es dabei. Was ist Gottes letztes Wort? Die Bibel sagt, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten zu uns geredet durch seinen Sohn. Gottes Sohn ist der, auf den wir am Advent warten. Jesus. Jesus ist Gottes letztes Wort. Was hat Gott in Jesus zu sagen? Es wird einmal erzählt, Jesus war von unglaublich vielen Leuten umgeben. Er hatte gerade eine riesige Predigt gehalten. Auf einmal gibt es einen Tumult. Was war los? Etwas Furchtbares war los. Ein Aussätziger war gekommen. Aussatz war etwas ganz Grausames. Der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Deshalb schickte man die Aussätzigen in die Wüste. Und nun kommt so ein Aussätziger mitten in die Versammlung hinein. Mitten durch die Menge wird es plötzlich ganz leer. Es entsteht Raum, es gibt einen Korridor. Und in diesem Korridor geht dieser Aussätzige vor bis zu Jesus. Und wie er vor Jesus steht, sinkt er nieder und breitet sein ganzes Elend vor ihm aus. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Liebe Freunde, so muss es genau sein. Wir müssen unser ganzes Elend vor Jesus bringen. Wir müssen unser Elend vor ihm ausbreiten. Nun geschieht das, was Jesus im Grunde so ganz und gar einzigartig macht. Jesus wich nicht zurück und sagte aus sicherer Distanz, okay, erheb dich und sei rein. Jesus geht einen Schritt auf diesen Kranken und Kaputten zu und legt ihm die Hand auf. Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an. Wenn ich mir das klar mache, dann weiß ich, warum Jesus Gottes Sohn ist und ich ein Sünder. Weil Jesus wirklich keine Berührungsängste hatte. Weil Jesus wirklich da begann zu wirken, wo keiner bereit war, noch Hand anzulegen. Weil er keinen Ekel kannte, vor keinem Schmutz. Und so erlöst er die Leidtragenden. Die Frage war, was hat Gott in Jesus zu sagen? Es ist die frohe Botschaft. Seht auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Wenn heute jemand da ist, der sich fühlt wie ein Aussätziger, weil ihm Schmutz oder Sünde anhaften, dann möchte ich dir Jesus seine Hand auflegen und sagen, sei gereinigt. Wenn du fragst, warum schweigt Gott? Gott schweigt nicht. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Aber wisst ihr, er hat uns auch nichts zu sagen, wenn wir sein letztes Wort nicht hören. Weil viele es nicht aushalten, wenn Liebe und Barmherzigkeit regieren, brachten sie Jesus um. Sie kreuzigten ihn. Das war eine sehr grausame Tötungsart, wir wissen das. Und das hat bei Jesus noch einmal eine unglaubliche Glaubenskrise ausgelöst. Jesus hat dann noch einmal richtig angefangen zu fragen, warum? Warum ist das alles so gelaufen? Er erhielt von Gott keine Antwort. Es war ruhig. Keiner hat ihm geantwortet. Aber dennoch blieb er nicht bei dieser Frage stehen, sondern er erinnert sich, was sein Glaube ist, nämlich, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und schließlich kann Jesus sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Gott hat ihn nicht wie diesen Aussätzigen von seinem Leid befreit. Aber im Vertrauen auf Gott wagt Jesus den Schritt in die Nacht. Man legt Jesus in eine Felsengruft, verschloss ihn mit einer Felsplatte und stellt Wächter, römische Soldaten, davor. Doch schon ein paar Tage später geht die frohe Botschaft um. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Zuerst in Jerusalem, in Samarien, in ganz Galiläa und bis ans Ende der Welt. Und damit zeigt der Weg Jesu eine Richtung, wie du mit deinem Leben fertig werden kannst, wenn du vor der Frage stehst, warum schweigt Gott? Warum tut sich nichts? Warum lässt er das alles zu? Jesu Weg ist, dass du Gott als Schöpfer sehen lernst und dass er dir Kraft seiner Macht dein Leid nimmt, vielleicht so wie jenem Aussätzigen. Oder, dass er dich zum Vertrauen in Gottes Führen ermutigt, indem er dich an der Hand nimmt, indem er dich im Vertrauen, der Herr ist mein Hirte, an der Hand nimmt und mit dir Schritte in die Nacht tut, wo du nicht siehst. So wie er auf Golgatha. Und für Jesus, Paulus, Petrus und die vielen biblischen Gestalten war es vor allem diese zweite Art des Vertrauens, die der Weg war, mit dem Leid fertig zu werden. Gott als mein Schöpfer, das ist den Leuten klar geworden, hat einen guten Weg für mich geplant. Die Leute haben Vertrauen gefasst. Der Herr ist mein Hirte. An Jesus glauben bedeutet, wie er Gott zu vertrauen. Und darum, hör Gottes letztes Wort in Jesus. Wir kennen die Geschichte ganz gut. Jesus erzählt dieses Gleichnis von den beiden Söhnen. Einer war so ein bisschen aufmüpfig. Es war ihm zu Hause zu eng. Und eines Tages erklärt er dem Vater, ich ziehe aus, gib mir mein Erbteil, ich möchte auch noch was von meinem Leben erleben. Dann wird erzählt, er ging und brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Wir können uns hier in München das sehr gut vorstellen. In München kann man sein Geld wunderbar loswerden. Wie das geht, dass man innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Erbe auf den Kopf haut. Aber ausgerechnet da kommt eine wirtschaftliche Krise, er driftet völlig ab und muss sich mit Nebenjobs wie Schweinehüten über Wasser halten. Und ich stelle mir vor, das steht jetzt nicht in der Bibel, ich stelle mir vor, da sitzt dieser arme Tropf bei seinen Schweinen. Er hat Hunger. Und dann macht er seinem Vater Vorwürfe. Du bist schuld an dem Ganzen. Hättest du früher alles anders gemacht, dann wäre ich jetzt nicht da. Du bist schuld, dass mir so dreckig geht. So kommen mir manche vor, sie haben Gott verlassen, sie geraten in Not, dann schreien sie, wie kann Gott das alles zulassen? Doch Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn anders. Jesus erzählt, es gibt eine Stunde ganz tiefer Wahrhaftigkeit in seinem Leben. Eine Stunde, wo er sagt, bin ich denn eigentlich wahnsinnig? Bei meinem Vater gibt's Brot, die Fülle, und ich verdaube hier in dieser Not. Ich möchte mich aufmachen und möchte nach Hause gehen. Ich möchte sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und er macht sich auf und kehrt heim. Sein Vater sieht ihn, läuft ihm entgegen und sie feiern ein großes Fest. Heute ist der zweite Advent. Die zweite Kerze, die wir heute angezündet haben, die soll uns Ermutigung sein und uns erinnern, was Jesus sagte, seht auf, erhebt eure Häupter, dort wo ihr in eurer Depression seid, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Aber du denkst, wie soll für mich denn eine Erlösung aussehen? Wie soll mir einer helfen? Vielleicht fragst du auch, kann ich heimkehren überhaupt noch? Ich habe zu Beginn erzählt von meinem Freund mit dieser Autowerkstatt. Es war ein jahrelanger Kampf, der dann doch zu dem Punkt führte, dass er kapitulieren musste, dass er sich geschlagen geben musste und dass er Konkurs anmelden musste. Vor 2 Monaten traf ich ihn, obwohl er jetzt Pensionär ist und im Grunde genommen, und das ist erschütternd, mit buchstäblich leeren Händen dasteht, hat er seine Freude, seine Dankbarkeit und sein Vertrauen in Gott bewahrt, wie vor 10 Jahren. Ja, er sagte sogar, weißt du, durch den Konkurs hat Gott mich im Grunde genommen beschenkt. Ich bin ja aus einer Tretmühle herausgekommen, die mir alles im Leben genommen hat. Ich habe noch nie so viel Zeit gehabt für meine Familie, Und bei Gott, da bin ich in guten Händen. Vielleicht fragst du dich auch, warum schweigt Gott? Aber du weißt, eigentlich müsste ich umkehren, heimkehren ins Haus meines Vaters im Himmel. Warum kehrst du nicht um? Warum tust du es nicht? Kehr um, geh den Weg, den Jesus weist. Und ich glaube, dann hörst du auch seine Stimme. Ich möchte mit uns jetzt beten. Während dieses Gebetes wollen wir uns auch Zeit nehmen für eine Zeit der Stille und am Ende mit dem Vater Unser abschließen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein gutes Leben für uns geplant hast. Danke, dass du uns in Jesus deine Barmherzigkeit gezeigt hast. Hab Dank für alle, die jetzt da sind. Lass in ihrem Hiersein dein Führen erkennen. Herr, wenn wir jetzt vor dich kommen, dann möchte ich dich bitten, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du Blockaden wegnimmst, so dass wir hören, was du uns sagen möchtest, dass du uns den Mut gibst, dir das zu zeigen, was uns wirklich auf der Seele liegt. Herr, ich weiß, hier sind Menschen, die ein schweres Schicksal zu tragen haben. Manche kommen sich vielleicht auch vor wie Aussätzige. Sie fragen, warum oder warum gerade ich? Herr, und diese Frage drückt uns als Gläubige oft sehr schwer, weil wir manchmal denken, wir können gar nicht so fragen. Herr, schenk, dass sie sich dir öffnen können, dass sie den Mut haben, ihr Elend dir hinzulegen. Herr, manche sind vielleicht auch zu weit weg, als dass sie deine Stimme hören könnten. Sie denken, du schweigst, aber im Grunde genommen müssten sie einen Schritt auf dich zutun. Schenk ihnen die Kraft und den Mut dazu. Herr, und mich beschäftigt, dass so viele gleichgültig sind, dass wir uns oft so daran gewöhnen, nicht nach deinem Sinn und Geist zu leben. Herr, lehre uns, dass es eine Grenze gibt. Mach uns bereit, verantwortlich mit dem umzugehen, was du uns gibst. Herr, barmherziger Gott, schenk uns deinen Heiligen Geist. Der Geist, der uns die Fragen beantwortet, die wir haben. Der Geist, der uns Tröster ist. Erfüll uns mit deinem guten Geist. Mach du uns innerlich reich. Mach uns bereit zu einem Leben in deinem Geist und Sinn. Wenn wir jetzt darum bitten, dann möchte ich dich bitten, dass du uns auch Antwort gibst. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, Gott und Geschlecht, jeder Mensch